nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht. Und ich wünsche ihm und dir eine gute Zeit miteinander. Wir haben auch ein spannendes Thema. Ich freue mich auf den nächsten Sonntag und den Abschluss. He? Ja, wir kommen, wie schon angekündigt, von der Inge zum letzten Teil dieser sechsteiligen Serie. Und was das Gute ist, man kann die Teile auch nachhören auf der Homepage, wenn man vielleicht einen verpasst hat. Es würde Sinn machen, dass man wirklich das Gesamtpäckchen auch hat und ausgewogen das auch kann, einordnen und etwas daraus nehmen. Wir kommen heute, ich würde so sagen, wir kommen zur Krone vom Gebet. Zusammen als Gemeinde beten. Was ist das Wichtigste im Blick auf die Gemeinde? Neue Genfer Übersetzung, die beschreibt das 1. Timotheus 2, Vers 1 so. Ich bin letztes Mal schon mit dem eingestiegen und würde das einfach gerne nochmal an den Anfang setzen. Das heisst da, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. Und das sind ja mal die Menschen angesprochen, die eine persönliche Beziehung zu Jesus aufgenommen haben. Das sind die Menschen, die ja, Jesus ihres Versagen bekannt haben, die Reinigung erlebt haben, die ein neues Leben bekommen haben von Jesus. Und sie wissen, wenn ich sterbe, dann bin ich ewig bei Gott. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Und die, die Gott derart beschenkt hat, von denen möchte er jetzt, dass sie den Vers eigentlich sich auf die Fahne schreiben. Dass wir vor allem anderen beten tun. Und zwar eben, wie es jetzt hier auch geschrieben ist, als Gemeinde, oder? Nicht als Gemeindeglied, sondern auch als Gemeinde zusammen. Und ich glaube, dass das ausgerechnet etwas ist, wo in der heutigen Zeit nicht wenig Christen Mühe haben. Einige getrauen sich nicht so laut zu beten. Ist ihnen vielleicht irgendwie peinlich auch. Also mir ist es jedenfalls so gegangen, als ich so frisch zum Glauben gekommen bin, als Jesus im Hauskreis war und dann haben wir gebetet und ich wollte auch beten und ich hatte richtig Schweißausbrüche da und habe gedacht, jetzt will ich beten. Und dann habe ich mir etwas vorgenommen zum Beten. Ich habe gedacht, ich kann es eh nicht recht formulieren, es wird eh peinlich. Und dann hat genau der vor mir genau das gebetet, was ich eigentlich wollte. Das war mega mühsam. Ich dachte, nein, das kann ich jetzt nicht machen, oder? Aber mir ist vorgekommen, wie so ein bisschen, weil das Kind muss lernen laufen. Dann stolpert es, steht sie drauf, stolpert und irgendwann kann es. Und beim Beten ist es genau gleich. Aber beim Lautbeten, aber wenn man dann einfach mal aufhört und sagt, ja, ich kann nicht, dann würde das Kind immer am Boden hocken, es würde nicht lernen laufen. Also ist eigentlich so ein Punkt, aber jetzt geht es noch nicht um Lösungsansätze, sondern um mal aufzuzeigen, dass es manchmal ein bisschen schwierig ist. Oder andere haben vielleicht langweilige Gebetstreffen erlebt und finden, ja nein, so etwas muss man nicht mehr antun, können wir nicht mehr. Oder für andere ist einfach schlicht das Gemeinschaftsgebet nicht auf ihrem Radar. Unter anderem vielleicht auch darum, weil wir heute so stark individualistisch geprägt sind. Und man hat das Gefühl, ja, ich kann doch gerade so gut auch alleine beten. Das geht doch auch. Aber was auch immer uns vom gemeinsamen Gebet abhaltet, ich glaube, es ist nicht maßgebend. Das Neue Testament zeigt, dass Gebet eben auch ein Teil der Gemeinschaft der Gläubigen sein soll. Das haben wir ja schon bei unser Vater gesehen, der eben nicht mein Vater heisst. Oder es heisst nicht, mein tägliches Brot gib mir heute. Oder vergib mir meine Schuld. Und führe mich nicht in Versuchung. Es ist alles in der Wir-Form, uns. Und damit zeigt dieses ganz klar, also das Gebet soll auch ein wesentlicher Teil sein miteinander. Und ich möchte uns jetzt mal mitnehmen, so zum Schauen, wie haben das die ersten Christen gemacht? So eine Apostelgeschichte. Wir werden ihnen mal über die Schulter schauen und lernen von ihnen. Wir schauen mal ein paar Versen an. Apostelgeschichte 1, Vers 14 ist zuerst. Es ist die Situation, Jesus ist in den Himmel gefahren, zurück zum Vater und kurz vorher hat er seinen Jüngern gesagt, geht auf Jerusalem und wartet, bis sich der Heilige Geist ausgüsse. Und das haben sie gemacht. Und wie haben sie jetzt gewartet? Sind sie einfach dort gewesen und haben ein bisschen Däumchen gedreht und denkt so, wie lange geht es noch? Wie haben sie gewartet? Vers 14. Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu und mit seinen Brüdern. Also Jesus ist weg gewesen, und sie haben gewartet, indem sie gebetet haben. Übrigens, im Vers 15 sehen wir, dass es etwa 120 Personen gewesen sind. Also das ist vielleicht doppelt so viel wie wir. Und die sind zusammen gewesen und haben gewartet, indem sie gebetet haben. Und ich finde, gerade der eine Satz, der ist enorm kompakt. Also sind in dreierlei Hinsicht ist das Gebet besonders kraftvoll gewesen. Erstens mal heisst es, sie verharrten einmütig im Gebet. Also die sind dran geblieben. Die haben daran festgehalten. Die haben nicht aufgehört zu beten. Also ich nehme jetzt mal schwer an, die sind auch mal geschlafen und gegessen zwischendurch. Aber die sind immer wieder zurückgekommen. Und dabei haben sie ja auch nicht gewusst, wie lange dann überhaupt die Wartezeit noch geht. Aber sie haben sich nicht abhalten lassen durch Alltägliches. Und das haben sie durchaus auch gehabt. Die sind einfach dran geblieben. Und ich glaube wirklich auch, dass, wenn wir jetzt vom gemeinsamen Gebet ausgehen, dass es entscheidend ist, nicht nur anzufangen mit dem gemeinsamen Gebet, sondern auch dran zu bleiben. Weil in meinem Dienst in diesen 12 Jahren, ich habe schon so viele Leute gesehen, anfangen, sich einklinken in einem gemeinsamen Gebet, wieder der Form immer, und dann hat man aber wieder aufgehört. Und das Entscheidende ist, sie verharrten, die sind dran geblieben. Und das Zweite, sie verharrten einmütig im Gebet. Und die sind innerlich eins gewesen. Und der Ausdruck kommt 11 Mal vor, allein in der Apostelgeschichte. Und ich glaube, das ist einer der Schlüssel, wie man zum Segen Gottes kommt. Wo Gläubige einmütig zusammenkommen, da wirkt Gott besonders. Und ich glaube, das ist eins der am meisten unterschätzten Sachen in der Gemeinde. Die Einmütigkeit. Und wisst ihr, ich glaube, Einmütigkeit ist nicht nur Abwesenheit von Streit und Konflikt, das gehört auch dazu. Aber die Einmütigkeit meint eben auch, wir ziehen zusammen am gleichen Strick und dann in die gleiche Richtung. Miteinander, einmütig, haben wir eine Sicht. Wir möchten, dass das Reich Gottes anbricht und für das setzen wir uns ein. Und ich glaube, das ist da auch gemeint. Und das ist zentral im Blick aufs Gebet und verleiht am Gebet die außerordentliche Kraft. Dann der dritte Teil, sie alle verharrten einmütig im Gebet. Das ist interessant. Wieso steht das Wort? Weil es so war. Die haben alle sind dran geblieben und keiner Spass war, hat sich zurückgezogen, hat es den anderen überlassen. Alle sind Teil von dem gemeinsamen Gebet. Und alle haben auch miteinander Gemeinschaft gehabt und mit Gott. Oder die sind dran geblieben in dieser Gemeinschaft. Und ihr Lieben, ich glaube, dass uns das Neue Testament da die Art von Gebet zeigt, wo die grösste Kraft entwickeln kann. Ich glaube wirklich, dass keine Gemeinde kann mehr Kraft entfalten, mehr Potenzial aus sich herausholen, als so, was da heisst, alle verharren einmütig im Gebet zu Jesus. Ich glaube wirklich, dass man mehr kann das Potenzial nicht herausholen aus der eigenen Gemeinde. Und dann zeigt es die Apostelgeschichte ja auch, dass die Jünger nach Pfingsten, die haben weiter so gebetet. Die haben dann nicht irgendwie aufgehört. Und indem sie so weiter gebetet haben, hat Jesus sie können brauchen, dass das Evangelium in der ganzen Welt sich verbreitet hat. Angefangen mit 120 Leuten. Ziemlich eindrücklich. Dann eine zweite Bibelstelle, Apostelgeschichte 4, ich lese ab Vers 24, ein paar Verse. Da steht, als sie das hörten, der Petrus hat gerade erzählt, wie sie verhaftet und bedroht worden sind. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig, schon wieder einmütig zu Gott und sprachen. Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Und dann muss man sagen, da machen sie sich bewusst, mit wem sie jetzt reden. Angesichts von dieser Bedrohung von Menschen, redet jetzt mit dem Schöpfer von Himmel und Erde. Und weiter, Vers 25. Du hast durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, durch den Heiligen Geist gesagt, warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was vergeblich ist. Strecke deine Hand aus zur Heilung und lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines Heiligen Knechtes Jesus. Also es war ziemlich ein mutiges Gebet für das, dass sie vorher recht unter die Räder gekommen sind und bedroht worden sind. Und was ist passiert? Gott hat ihr das einmütige und gemeinsame Gebet erhört, Vers 31. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Es hat angefangen zu beben. Uiuiui. Die haben gebetet. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Also Gott hat ihres Gebet erhört. Und er hat ihnen eine ganz grosse Bestätigung für ihren Dienst gegeben, indem er wie Antwort gehabt hat, der die Bibel an. Und hat Bettler mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und speziell ist jetzt ja das, die haben den Heiligen Geist alle schon gehabt. Aber sie sind jetzt neu erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir eigentlich auch immer wieder brauchen. Und vielleicht einmal müssen darum beten. Sagen, du, ich bin irgendwie ein bisschen, boah, weiss auch nicht, ausgerechnet. Also die sind eigentlich nicht ausgerechnet gewesen, aber trotzdem haben sie wieder neu die Erfüllung bekommen vom Heiligen Geist. Und die Folge war, sie haben das Evangelium furchtlos verkündigt. Dann noch eine weitere Stelle, zum Schauen, wie haben es die ersten Christen gemacht, so eben zum Abschauen. In Apostelgeschichte 5. Und einfach haben sie es ja wirklich nicht gerade gehabt. Weil es ist dann noch schlimmer geworden. Es ist nämlich so gewesen, dass der Apostel Jakobus, den haben sie umgebracht, die Römer haben ihn umgebracht, und den Petrus hat man gefangen genommen. Und das war eine ziemlich grosse Krise gewesen für die junge Gemeinde hier, dass ihre Führer da so unter die Räder gekommen sind. Und jetzt heisst es im Vers 5, doch während Petrus im Gefängnis saß, betete die Gemeinde inständig für ihn zu Gott. Und wenn ihr jetzt den Zusammenhang leset, ist übrigens ein ganz spannender Zusammenhang, kann ich empfehlen, seht ihr, die haben es Nacht gebetet. Die sind es Nacht zusammengekommen, für den Petrus gebetet und haben dann nachher erlebt, wie er befreit worden ist. Und ich meine, die hätten ja auch daheim beten können, inständig. Hätte ich abmachen können, schauen die Leute heute um 10 Uhr oder um 11 Uhr Nacht beten, bis um weiss ich wann. Aber sie haben es nicht gemacht. Sie haben sich physisch getroffen, weil sie gewusst haben, das hat noch mehr Kraft. Und sind sie da, sie haben die Nacht umgewandelt, damit sie sich treffen können. Dann noch eine letzte Bibelstelle, Apostelgeschichte 2, Vers 42 und 46. Die ersten Christen, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten sind sie auch verharrt. Einmütig, haben wir schon wieder, und mit großer Treue kamen sie einmal im Monat im Tempel, nein, Tag für Tag, hey, jeden Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Also wir sehen auch da, Gemeinschaft hat ganz einen hohen Stellenwert gehabt. Und speziell eben auch das gemeinsame Gebet. Die hat sich Alltag getroffen. Also wir sehen, das Neue Testament macht uns klar, dass Christsein ohne das gemeinsame Gebet im Normalfall eigentlich gar nicht denkbar ist. Also von der Bibel her ist es undenkbar. Und wenn das heute zum Teil so passiert, ist es eigentlich eine Degeneration vom Glauben. Dass wir gewisse wichtige Elemente wie anfängt aufgeben, und es vielleicht sogar noch normal findet. Und dazu haben wir in diesen Beispielen aus der Apostelgeschichte auch Kraft vom einmütigen gemeinsamen Gebet gesehen. Gott hat Wunder da. Und ich möchte mal jetzt die Frage bewegen, warum ist denn das gemeinsame Gebet so kraftvoll? Warum langt das Einzelgebet nicht auch? Was, oder will ich mal postmodern fragen, wir sind ja in der Postmoderne, was bringt es uns? Das gemeinsame Gebet. Ich möchte so 6 Punkte mal anfügen. Es gibt sicher noch andere und noch mehr. Aber der erste Punkt, da geht es um besondere Gemeinschaft mit Gott. Weil das erste und das wichtigste Ziel bleibt Begegnung mit Gott. Und nicht zuerst, dass man eine Gebetserhörung bekommt, sondern Begegnung mit Gott. Dann, wenn wir gemeinsam beten, dann begegnen wir Jesus in einer Art und Weise, wie wir es allein nicht können. Und das steht in der Bibel ganz klar in Matthäus 18, Vers 20. Den, wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte. Und ihr Lieben, wenn ich jetzt bete, für mich daheim, was wertvoll ist, was wichtig ist und dass wir es machen sollen, aber wenn ich das mache, habe ich die Verheißung nicht. Ich habe keine Verheißung, dass Jesus mir sagt, wenn du alleine betest, bin ich dir gerade besonders neu. Aber wenn wir miteinander beten, haben wir die Verheißung. Und wenn ich jetzt die Anwesenheit von Jesus ja beim gemeinsamen Gebet nicht gesehen, aber glauben, ich glaube, dass es ist, dann will ich nicht darauf verzichten. Dann werde ich danach streben, auch mit anderen Christen zusammen zu beten. Und darum hat Jesus ja das unser Vater gelehrt, nicht das mein Vater. Also für Jesus ist die gemeinschaftliche Dimension vom Gebet unabdingbar gewesen, nicht wegzudenken. Und wisst ihr warum? Weil eben der Vater im Himmel, der hat ja viele Kinder. Oder in unserer Gemeinde, ganz viele Kinder hat er. Und er möchte, dass wir auch immer wieder als ganze Familie zusammenkommen und wie ein Familientreffen, wie wir es vorher gerade gehört haben in der Einleitung, oder? Ein Familientreffen, dass seine Söhne und Töchter zum Vater kommen und er mit allen miteinander kann Gemeinschaft haben. Und ich glaube, dass darum auch Gebetsübungen noch einen besonderen Stellenwert haben von diesen Gemeinschaftsgebeten. Es gibt ja unterschiedliche Arten, wie man miteinander beten kann, aber ich glaube, das hebt noch raus, weil wir uns dann besonders viel Zeit nehmen auch für das, nur für das. Wir rufen miteinander zum Vater. Und ich habe vor einer Zeit so eine herzige Geschichte gehört, wo das wie gut veranschaulicht, wie das für Gott ist. Der deutsche Theologe, der Johannes Busch, das ist der Bruder von Wilhelm Busch, wo Jesus unser Schicksal geschrieben hat. Also der Bruder Johannes, der hat einmal erzählt Folgendes. Ich bin Vater von 7 Kindern. Uiuiui, 7 Kinder. Ich freue mich, wenn ein Kind in mein Büro kommt und mich um etwas bittet. Ich helfe gerne. Aber wenn alle 7 gleichzeitig in mein Büro kommen und gemeinsam mich bestürmen für etwas, das ist überwältigend. Mein Herz ist enorm berührt und ich werde sofort weich und muss ihnen geben, was sie wollen. Und es hat doch etwas. Stell dir mal vor, es kommt doch die Kinderschar, alle gleichzeitig. Papi, 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 wir wollen die Party, wir wollen die Party, Papi, Papi. Oh, boah. Okay, ja, ist gut. Also ich finde das ein gutes Bild irgendwie auch für die Gebetsgemeinschaft, die einfach nochmal eine andere Dimension hat, wenn alle zusammen vor den Vater kommen und ihn in seinem Büro, ja, für das Zeichen, bestürmen. Und so gibt er uns, was wir uns also wünschen, was wir bitten. Wir kommen dann schon auf den Punkt mit Wünschen und Brauchen und so. Aber das führt uns zum nächsten Mal, zum zweiten Punkt, nämlich im Reich Gottes gibt es das Prinzip. Und das Prinzip heisst, das Gebet des Kollektivs ist stärker als das Gebet des Einzelnen. Und mit dem würde ich nicht das Einzelgebet abwerten. Man kann extrem viel bewegen im Gebet, auch allein. Aber gleich glaube ich, das stimmt. Weil auch da haben wir die Bibelstelle, Matthäus 18, Vers 19, was heisst, wenn 2 von euch auf der Erde, das ist noch gut, nicht irgendwo auf dem Mond, wir sind auf der Erde, übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, was ist dann? So wird es ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Was für eine erstaunliche Gebetsverheißung. Also wenn 2 oder mehr Gläubige etwas miteinander vor Gott bringen, wo ihnen auf dem Herz ist, ist aber auch da, ist eine Bedingung, oder? Dass sie über ihn kommen. Nicht einfach nur schwätzen und beten, sondern es muss wirklich etwas sein, wo ihnen auf dem Herz liegt und sie das gemeinsam teilt und jetzt das bringen miteinander. Dann haben wir diese Verheißung, dass Gott erhört, natürlich, sofern wir uns im Willen Gottes bewegen. Wenn wir bitten, bekommen wir nicht alles, was wir uns wünschen, aber wir kommen alles über, was Gott uns will geben. Wenn wir nicht bitten, kommen wir nicht über, was Gott uns will geben. Ich finde das mega wichtiger Satz oder 2 Sätze. Ich sage es darum gerade nochmal. Wenn wir bitten, bekommen wir alles, nicht alles, was wir uns wünschen, aber alles, was Gott uns geben will. Wenn wir nicht bitten, bekommen wir nicht, was Gott uns geben will. Und zwar kann man das sagen aufgrund von Jakobus 4, Vers 2. Was heisst, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und das ist mega eine Tragödie. Wenn wir Sachen nehmen können und man nimmt es nicht, warum auch immer. Und ich meine, wir müssen uns selber fragen, haben wir schon alles abgeholt im Gebet, wo Gott es geben will? Ich glaube es nicht. Ich glaube, wir können noch mehr abholen. Und dann ein dritter Punkt, warum das gemeinsame Gebet stark ist und wichtig ist. Es tut die Einheit in der Gemeinde schützen und stärken. Das bindet die Gemeinde zusammen. Es schützt vor Auseinanderdriften, vor Parteien und irgendwie so ein bisschen Spaltereien. Ich glaube, es gibt nichts, was Generationen von einer Gemeinde besser zusammenbindet und zusammenhebt, als wenn sie zusammen beten. Senioren mit Jungen, Singles mit Kuraten, Akademiker mit Handwerker. Das bindet einem zusammen. Das macht eine Gemeinde strapazierfähig und auch belastbar. Und das ist darum so, weil wir merken dann, hey, es geht ja gar nicht um mich, um meinen Status in dieser Welt, sondern es geht ums Reich Gottes, um seine Herrlichkeit. Und gerade das mit den Jungen im Gebet, das haben wir wirklich eindrücklich erlebt. Weil es ist ja in vielen Gemeinden ist es so, dass man erst in Gebetsstunden zugelassen wird, wenn man weiße Haare hat. Das ist eigentlich noch schade, oder? Und wir haben das abgeschafft in Bülach dort mal. Dann gesagt, nein, die Jungen dürfen auch kommen, die Arme müssen nicht vor der Tür draußen bleiben. Dürfen auch mitkommen. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass dann phasenweise haben wir 7, 8 junge Erwachsene gehabt. 2, 3, 4, 25-Jährige. Die sind voll dabei gewesen im Gebetsabend und haben miteinander gebetet, jung und alt. Und es hat ganz ein starkes Wir-Gefühl gegeben. Und so, hat, so die Jungen sind dann auch wir. Das ist unsere Gemeinde. Da gehen wir nicht einfach so schnell und drehen den Rücken. Also die Einheit. Dann das Vierte, das auch einen Wert hat im Blick auf das gemeinsame Gebet, das ermöglicht, nämlich Beteiligung am Missionsauftrag, den Jesus der Gemeinde gegeben hat. Wir können nicht alle in Mission auf Afrika, auf Japan, auf Spanien. Wir können nicht alle predigen oder Seelsorge geben oder Jungschar machen oder Megakids. Aber dort, wo du für einen Missionar betest, für einen Megakids-Leiter, für eine Seelsorgerin, dort tust du eigentlich mitschaffen. Du beteiligst dich an dem Dienst durchs Gebet. Das finde ich mega. Und noch mega ist, wissen wir, was die Konsequenz ist. Du wirst Lohn bekommen, entsprechend dem Arbeitsfeld, wo du dich jetzt eingeklinkt hast, über das Gebet. Also du wirst irgendwie ähnlich entlöhnt, wie ein, vielleicht nicht ganz gleich, aber ähnlich wie ein Missionar und eine Megakids-Leiterin und so weiter. Und das ist wirklich der Hammer. Und da kann man sich gegenseitig mitnehmen, auch im gemeinsamen Gebet, dass man überhaupt weiss, ja, was läuft überhaupt, wo können wir uns einklinken. Und das Fünfte, warum das gemeinsame Gebet besonders stark ist, ist, es hat eine soziale Funktion. Und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit noch wichtiger als vielleicht auch schon. Wir kommen physisch zusammen und wir nehmen Anteil aneinander und sind beieinander im Schweren und im Guten. Und es ist wirklich, ich meine, jetzt gerade heute Morgen haben wir zusammen gebetet, 5, und da haben wir gebetet für jemanden, wo es nicht gut geht oder wo einfach eine innere Not hat. Und jemand, der gebetet hat, sind fast, also sind ein Tränen gekommen. Und wahrscheinlich wäre das nicht passiert, wenn sie einfach allein gebetet hätte. Weil man kommt sich einfach ganz anders näher. Man sieht dann an die Augen und das macht etwas mit einem. Das ist ganz, ganz eine andere Ebene. Und ist Teil von der christlichen Nächstenliebe. Und das ist ja das, was Jesus enorm herausstreicht, die Nächstenliebe. Wo er sagt, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt untereinander. Und ich glaube, dass die Liebe einfach auch ein schwierig ist, wenn Mauern zwischen uns sind oder irgendwelche Kilometer, wo wir daheim sind, sondern dass man sich auch sehen muss, und gerade auch im Gebet halt so. Und darum glaube ich, ist es eine tiefe Liebe, wenn ich mir Zeit nehme für ein Gebet zu lassen, obwohl ich müde bin. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin meistens am Mittwoch ziemlich müde. Und ich darf dann ja den Abend noch leiten meistens. Vielleicht geht es so ähnlich mit der Müdigkeit, aber dass ich trotzdem komme und sage, du, ich, das ist Liebe. Oder dass ich sage, ja, ich würde eigentlich lieber jetzt irgendein Hobby ausüben, aber ich komme jetzt aus Liebe zu den anderen, ich gehe dazu. Und ein letzter Gedanke, warum das gemeinsame Gebet so stark ist, das ist, das gemeinsame Gebet ehrt Jesus und es fördert Gemeindeentwicklung ganz grundlegend. Da kann man sich fragen, ja, warum ehrt das jetzt Jesus so speziell? Ja, überlegt mal, was passiert an einem Mittwochabend? Wir kommen zusammen, wir setzen ab, dann vielleicht falten wir die Hände. Eine Viertelstunde später stehen wir auf und gehen wir wieder. Wir haben keine Traktanten besprochen, wir haben keine Strategien entwickelt, wir haben keine Flyer verteilt, wir haben eigentlich nur geredet. Und mit dem sagen wir, Jesus, du bist so wichtig, dass wir uns in unserem hektischen Alltag diese Zeit nehmen, weil wir sagen, das kommt auf dich drauf an. Es kommt auf dich davon, auf das, wo du wirkst. Und darum glaube ich, dass wir Jesus viel mehr ehren am Mittwochabend als irgendwann sonst, auch sogar am Sonntagmorgen. Jesus sagt nämlich, ich baue meine Gemeinde. Jesus, das ist ein Grundsatz im Gemeindebau. Ich baue meine Gemeinde. Und dort, wo Jesus geehrt wird, wirkt er umso mehr und lässt Frucht entstehen. Wenn wir wollen, dass die Gemeinde wächst, wenn wir wollen, dass Menschen dazukommen, dass unsere Kinder einen guten Weg einschlagen, dass wir selber weiterkommen im Glauben, dann glaube ich, dann können wir etwas bewegen, indem wir am gemeinsamen Gebet nochmal eine Schippe drauflegen und nochmal eine höhere Priorität geben. Jemand hat einmal gesagt, die Gemeinde kommt nicht schneller voran als auf den Knien. Also beim Betten, oder? Du kommst nicht schneller voran als durchs Gebet. Und das ist auch darum so, weil das Gebet ist Ausdruck von Glauben. Gebet ist Ausdruck von Glauben. Und darum sind auch Glauben und Gebet sind wie Geschwister, die ganz nah beieinander. Und jetzt sagt Jesus, dir geschehe nach deinem Glauben. Oder wir können es vielleicht jetzt auch, wie noch die Zeiten von der Medaille, ich ehre dir geschehe nach deinem Beten. Und darum glaube ich, das ist sein Prinzip. Und ich glaube auch, dass, oder es ist auch so, dass Gebetsabend ist nicht der einzige Ort, wo man gemeinsam beten kann. Ich komme nachher gar nicht drauf. Es ist gut, dass es nicht nur das ist. Aber ich glaube, der Gebetsabend ist wie die Lunge der Gemeinde. Ich würde es effektiv das Bild mal nehmen. Gebetsabend ist wie die Lunge der Gemeinde. Je stärker die Lunge ist, desto leistungsfähiger ist der Körper. Das weiss jeder Sportler. Und darum ist es auch gut, also ist auch mein Anliegen, dass es auch Auswirkungen hat auf unser Leben in der Gemeinde. Auch gerade zum Beispiel in Teams. Dass man zum Beispiel als Team eben nicht gerade auf der Gebetsabend oder gerade näher dazu irgendeine Sitzung macht oder einen Anlass, weil wir wollen die Leute sollten wir nicht zu fest fordern. Also ich denke, also zwei, drei Übungen hintereinander, das geht nicht, oder? Das ist zu viel. Und darum sage ich, also wenn ich jetzt von diesen Verheißungen ausgehe, lieber eine Sitzung weniger als eine Gebetsstunde weniger. Das ist, finde ich jetzt. Und ich denke, das ist, wir können Jesus ehren auch. Der Ueli Hallesby, das war ein grosser Better gewesen. Und der hat gesagt, was wir in Gottes Reich tun, ist abhängig von dem, was wir sind. Wir sind Kinder Gottes, darum ist es ganz normal, als Kind, dass man mit dem Vater redet. Und was wir empfangen, beruht auf unserem Beten. Wisst ihr, manchmal ist Gott ja so gnädig, dass er uns noch mehr gibt, als wir eigentlich durchs Gebet erbitten haben. Aber ich glaube wirklich auch, dass das schon auch in die Richtung geht. Wie der Jakobus hat ja vorher auch gesagt, wir haben nicht, weil er nicht betet. Und ich habe, das ist jetzt etwas, wo ich in der Praktikumsgemeinde in Aarau haben wir das enorm eindrücklich erlebt. Die Gemeinde ist damals, das ist ja schon viel, also echt etwa 11 Jahre her oder so, die ist damals nicht sehr innovativ gewesen. Heute ist es anders. Heute ist es wirklich, haben sie den rechten Weg gemacht. Aber damals waren sie wirklich nicht so innovativ gewesen. Ich erinnere mich an eine Predigt, die ich hatte. Und dann hat der Moderator hat angefangen mit Begrüßung und hat dann gerade direkt übergeleitet in eine Vorpredigt, die über 10 Minuten gegangen ist. Und zwar hat er von Umkehr und Sünde und Buße geredet. Und ich habe gedacht, was macht der? Was macht der? Ich habe gebeten, dass er endlich aufhört. Also, das ist, also wirklich, ich habe Blut geschwitzt, bin immer kleiner geworden auf dem Stuhl und nachher noch dürfen predigen. Also ja, nur zum Sagen, nicht sehr einfühlsam, innovativ, aber die Gemeinde hat ganz grosses Gewicht gelegt auf der Gebetsabend. Wir waren ein Jahr dort und in diesem Jahr sind etwa 40, 50 Personen, stell dir mal vor, 40, 50, fast so viel wie wir das sind regelmässig an der Gebetsabend gekommen. Und die Gemeinde ist innerhalb von 12 Monaten von 120 auf 160 Personen gewachsen. Die haben enorm, auch Bekehrungen auch erlebt, die haben enorm viel erlebt. Und sie haben ein paar Jahre voran, sind sie fast am Verserbeln gewesen. Es waren 25 Leute gewesen, wo sie gesagt haben, hey, jetzt entweder hören wir jetzt auf oder es gibt einen Weg. Und wir sehen eigentlich nur noch das gemeinsame Gebet. Oder dass wir da, sonst haben wir keine Chance mehr. Und heutzutage ist die Gemeinde auf 250 Gottesdienstbesucher angewachsen. Es hat sicher noch andere Faktoren gehabt. Man kann es nicht nur auf das abbrechen. Aber es war ganz ein wesentlicher Faktor gewesen. Und durch die Erfahrung, weil ich bin so motiviert gewesen, nach dem Praxisjahr, also ich wirklich bis in die Haarspitze, dachte, das ist ja der Hammer, das ist ja genial, was da möglich ist. Und dann sind wir auf Bülach und die Gemeinde dort ist da auch nicht gerade so wahnsinnig Hype gewesen, sagen wir es mal so. Hat sich auch mega toll entwickelt. Aber dort mal ist auch vieles, also wirklich Gottesdienste sind sehr, sehr einfach gewesen. Ich mag mich an, wir mögen uns noch erinnern, sind wir am Morgen dort gewesen und dann hat der Musikverantwortliche kurz bevor es angefangen hat gemerkt, dass er seine Noten vergessen hat. Na bravo, ich hat glaube allein gespielt oder vielleicht ist noch eine Frau dabei gewesen mit Gitarre, aber auf jeden Fall hat er die Noten vergessen und hat dann gesagt, ja gut, er probiert es auswendig. Und es ist ein Fiasko geworden, sondergleichen. Jetzt mit dem Lobpreis abgebrochen und es geht nicht mehr und was machen wir jetzt? Und, oh, Schudder rein, fast ein bisschen. Also nur zu sagen, es ist Gott sei Dank schon lange, ich habe ein ganz anderes Niveau. Aber da haben wir auch gesagt, du, wir müssen auch etwas machen. Wenn wir uns nicht einfach ganz fest jetzt mal aufs Gebet fokussieren, gerade auch aufs Gemeindegebet. Und die Gemeinde hat sich für das gewinnen lassen. Am Anfang waren so 10, 12 Personen dabei und es war schön, wie es den Kreis gezogen hat. Und sind bis 35, manchmal sogar 40 Leute auch zusammengekommen. Und man hat auch dann Wachstum erlebt, dass Leute dazugekommen sind. Und auch immer wieder mal Leute zum Glauben gekommen sind. Und auch gemein ist dann von 50 auf 80 gewachsen im Gottesdienst. Und das hat wirklich, es war wirklich eine Ermutigung gewesen. Also auch da, es ist nicht der einzige Faktor. Und es ist dann auch bei 80 nicht weitergegangen. Obwohl wir noch gleich gebetet haben, aber es hat wieder andere Faktoren gehabt. Können wir jetzt einmal darüber austauschen. Hat sicher auch mit den Räumen zugehört. Wir sind dann im Keller unten, also Untergeschoss. Es war gerade nochmal ein Hindernis gewesen. Also dagegen haben wir da gerade wunderbare Villa da, oder? Aber das war wirklich ermutigend gewesen. Aber wichtig ist auch, also ist uns wirklich ganz wichtig. Ich würde nie sagen, wenn wir das so und so machen, dann wird ganz sicher, dass es so und so passieren. Also der Automatismus, Gott ist wie ein Gebetsapparat, das habe ich vielleicht einmal gesagt, aber ich würde es nicht mehr sagen. Aber es geht immer zuerst um Beziehung und gerade wenn wir in die Beziehung zu Gott in dieser Art investieren, wird viel passieren, was uns zum Staunen bringt. Also da bin ich überzeugt, definitiv. Was das jetzt ganz genau dann wird sein, das ist wieder die andere Frage, aber es wird Positives geben, wo wir enorm uns enorm erbauen und Freude haben und kann das Reich Gottes wirklich erwachsen. Jetzt, wo kann denn das gemeinsame Gebet in der Gemeinde auch passieren? Ich rede jetzt nur mal von der Gemeinde, von der Familie und so, das ist auch ganz wichtig, ist jetzt aber nicht jetzt im Rahmen dieser Predigt. Einerseits mal kann das gemeinsame Gebet im Gottesdienst passieren. Nicht kann, es soll. Es hat für mich ganz einen zentralen Stellenwert. Und ein Gottesdienst ohne Gebet, das ist für mich undenkbar. Und darum ist das mal ganz wesentlich. Was aber auch klar ist, Gottesdienst ist kein Gebetsanlass und darum hat das Gebet jetzt da einen kleineren Platz als jetzt zum Beispiel das Hören aufs Wort Gottes. Dann etwas anderes. Es gibt in den allermeisten Gemeinden, wo ich predigt habe bis jetzt, und das sind ziemlich viele, gibt es so Gebetszeiten vor dem Gottesdienst. Meistens ist das so von 9:30 bis 9:45, wo einfach die gerade Frühaufsteher sind, die da sind, kommt man zusammen. Und dort beten wir besonders für den Gottesdienst. Das ist der Hauptfokus. Man betet für den Verkündiger, man betet für Gäste, dass Neue kommen, dass Menschen zum Glauben kommen, dass die Jungen, das Kind können bewegt werden in ihren Gruppen. Aber der grösste Gewinn, glaube ich, dass die Beter selber haben. Weil die kommen mit einer ganz anderen Haltung dann in den Gottesdienst rein, als wenn man so knapp, so zeitlich knapp eingehetzt auf den Stuhl hückelt. Und das ist jetzt etwas, was ich mega cool finde. Oder weil ich glaube, es hat durchaus der eine oder andere, der sagt, ja, das ist jetzt für mich eigentlich noch toll. Es gibt ja vielleicht die, die ein bisschen Mühe am Morgen. Ich kann mir am Abend beten, das ist vielleicht besser für euch. Aber vielleicht hat es andere, die sagen, ja, ich bin ja sowieso da, oder ich bin eh schon auf und so. Und dass wir zusammen so die Richtung etwas bewegen und ja, das wäre mega cool. 9:30 bis 9:45. Und wir werden dann nach der Predigt noch diesbezüglich auch noch eine kleine Information aus dem Leitungsteam hören. Aber auch die Kleingruppen oder Teams sind so ein Ort ideal, um gemeinsam vor Gott zu kommen und als Gemeinschaft auch dann beten. Man kann füreinander einstehen, man kann aufeinander eingehen. Das ist sehr tröstlich und hilfreich und wertvoll. Was ich da wirklich toll finde, wenn Kleingruppen auch würden Gemeindeanliegen bewegen. Dass man wie sagt, ja, wir sind ja eine Kleingruppe von dieser Gemeinde, wir gehören dazu und darum beten wir auch für die Anliegen. Und dann selbstverständlich auch der Gebetsabend, alle 14 Tage. Und ich glaube, dass dieser Abend darum auch noch ein bisschen herausragt und speziell ist, weil wir uns einfach ein bisschen mehr Zeit nehmen, also 5 Viertelstunden insgesamt, und dass wir auch dort wichtige Informationen bekommen. Informationen, die man sonst nicht hört. Und zum Beispiel haben wir gerade leider in den letzten Wochen und Monaten mehrmals müssen von schweren Erkrankungen auch berichten von Gemeindegliedern und haben dann für sie gebetet. Und das ist jetzt nicht etwas, wo man einfach so in einem Newsletter mal ein bisschen schreibt oder vielleicht auch nicht gerade unbedingt jetzt von der Kanzel aber sagt. Und darum ist es das Gefäß, wo man dann auch darauf eingehen kann. Und die Gemeinde ist eine Familie. Jetzt eine Familie lebt davon, dass man ein bisschen weiss, wo man steht. Dann kann man sich auch tragen und füreinander beten. Wir als Leitungsteam, wir sehen den Gottesdienst, die Kleingruppe und den Gebetsabend als die 3 Standbeine von einer gesunden Gemeindeentwicklung. Und das ist mega. Also ich denke, wir müssen nicht nur, einfach, dass wir die 3 wie ein bisschen herausragen aus diesen Angeboten. Gott für die Erwachsenen. Wenn ich in den letzten Jahren im Dienst als Pastor etwas gelernt habe, und wirklich schmerzhaft gelernt haben, man kann Wachstum im Reich Gottes nicht machen. Auch Wachstum in der Gemeinde kann es nicht machen. Jesus muss es machen. Und Jesus sagt, ich baue meine Gemeinde. Und er sagt jetzt auch, dass er unsere Gebete erhört. Und aus dem Grund ist es unsere erste Aufgabe auch, zu beten, auch miteinander. Und es wäre so mega, so wertvoll, wenn wir uns mitnehmen lassen würden, hier auf dem Weg. Also würde sagen, jetzt geht ein Blick darauf, weil wir ja die Gebetsabend noch stärker sind. Ihr merkt, ich betone es ein bisschen, einfach weil das jetzt ein Gefäß ist, wo wir ihn neu lancieren. Kleingruppen sind ein Wert, ein wichtiger Wert, der in der Gemeinde schon länger da ist. Wenn es jetzt umgekehrt wäre, würde ich nicht mehr von Kleingruppen reden. Aber jetzt ist es eben so, dass wir den Gebetsabend hier aufbauen. Und darum wäre es so genial, wir könnten miteinander einen starken Gebetsabend aufbauen. Und dann einfach mal einschauen würde, die jetzt vielleicht noch nicht so drin sind. Man kann auch still mitbeten. Das ist überhaupt kein Problem. Und damit sind wir am Ende von dieser Serie über das Predigen. Am Ende von dieser Predigserie über das Reden mit Gott. Und ich möchte schließen mit einer Geschichte von 5 Studenten. 5 Studenten, die haben einen Sonntag in London verbracht und wollten den grossen Erweckungsprediger Spurgeon hören. Der hat dort gewirkt und sie sind früh dran gewesen, sind dann vor der Eingangstür gestanden und haben gewartet, bis die Tür dann mal aufgeht. Und dann ist es dann ein freundlicher Herr gekommen und hat sie begrüßt und hat sie gefragt, ob sie gern würde das Heizkraftwerk von der Gemeinde besichtigen. Und die 5 Jungen sind, also ihre Begeisterung hat sich in engen Grenzen gehalten, weil es Juli war und es war relativ heiß gewesen. Aber weil sie dem Fremden gegenüber nicht unfreundlich sein wollten, haben sie zugesagt. Und der Mann hat dann die Studenten in den Untergrund geführt. Die Tür ist schliesslich aufgegangen und der Mann hat leise geflüstert, das ist unser Heizkraftwerk. Und die Studenten, die erstaunten Studenten, haben 700 Menschen gesehen, die einmütig und intensiv für den Gottesdienst gefleht und gebetet haben. Und da hat er die Tür wieder zugemacht und hat sich vorgestellt, es war das Spurgeon selber gewesen. Und ihr Lieben, das war das Geheimnis von der Erweckung von Spurgeon. Der hat ja so viel erlebt. Es ist so viel Aufbruch, eben Erweckung. Aber ich glaube, das war nicht in erster Linie wegen der Predigten, sondern weil es so viele Leute hatte, die gemeinsam den himmlischen Vater bestürmt haben im Himmel. Und wenn du wirklich etwas bewegen willst in unserer Gemeinde, dann kling dich ein, komm an den Ort der Begegnung mit Gott, von der gemeinsamen Begegnung im Gottesdienst, in der Kleingruppe und eben auch an den Gebetsübungen. Nächste Gebetsübung ist am Mittwoch in einer Woche. Wäre cool. Nochmal von der Ferie der Letzten, nochmal Gas geben, auch gerade von den Kids Days, dass man so richtig eben auch heizkraftwerkmässig einheizt. Somit ist die Predigtreihe Vergangenheit, aber ich hoffe und bete, dass das Thema Gebet eben jetzt erst richtig so in Fahrt kommt. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, lieber Herr Jesus Christus, ich will dir von Herzen danken sagen, dass du uns Gemeinschaft geschenkt hast. Dass wir nicht nur allein unterwegs sind, sondern wirklich Gemeinschaft. Und du siehst, wir sind individualistisch geprägt von unserer Gesellschaft. Und Ich bitte dich, weck du in uns neu, auch eine Sicht für das Kollektiv, für das Miteinander, nochmal ganz neu. Ich danke dir von ganzem Herzen für all die, die wirklich sagen, hey, es ist mir auch wichtig, das Miteinander beten in diesen unterschiedlichen Gruppen. Segne sie und segne uns alle und schenke, dass wir noch neu auch die Kraftquellen nutzen können. Und ich wünsche mir jetzt, Herr Jesus, vielleicht hat es das eine oder das andere jetzt bei uns, die sagen, ich habe so ein wichtiges Anliegen. Es geht mir so nahe. Und dass wir das können teilen an einem gewissen Ort und können erleben, wie du das erfüllst. Schenk das bitte in den nächsten Wochen und Monaten zu unserer Ermutigung und zur Stärkung von deinem Reich. Lob und Preis sei dir allein. Amen.